Heute geht es um Hochsensibilität. So schön, dass du da bist, hier im Glücksheldin-Podcast, deinem Podcast für mehr Gelassenheit im Mama-Alltag. Wir sind Kathi und Olivia. Wir sind beide zertifizierte Stressbewältigungstrainerinnen und wir helfen dir, die gelassene Mama zu sein, die du sein möchtest. Ja, heute gibt es ein tolles Interview mit Katrin Borkhoff zu einem Thema, das, wie wir wissen, einige von euch beschäftigt: Hochsensibilität. Katrin ist Coach für hochsensible Menschen und in der heutigen Podcast-Episode erklärt sie uns, was Hochsensibilität genau ist und wie man sie erkennen kann. Sie sagt uns, was ihre persönliche Geschichte zu diesem Thema war und ist, wie sie dazu gekommen ist. Sie bringt ganz tolle Beispiele, wie genau sich Hochsensibilität bei Kindern äußern kann und natürlich, was du tun kannst, wenn du vermutest, dass du oder dein Kind oder jemand in deinem Umfeld hochsensibel ist. Ja, und wenn du mehr Gelassenheit in dein Leben holen möchtest, dann hol dir doch unser kostenfreies E-Book für Mamas. Du bekommst 10 sofort umsetzbare Tipps und Methoden für mehr Gelassenheit als Mama. Und du kannst sofort loslegen und es ist komplett kostenfrei. Den Link findest du in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem tollen Interview. Ja, dann hallo, liebe Katrin.
Hi.
Sehr schön, dass du bei uns im Podcast bist. Ich freue mich sehr. Nach mehreren Krankheitsphasen der Kinder haben wir es jetzt geschafft, zusammenzutreffen. Ja, und wir sprechen heute über Hochsensibilität. Das ist ja so dein Gebiet, mit dem du dich schon, glaube ich, auch ein bisschen länger beschäftigst.
Ja, eine ganze Weile, ja.
Und auch sogar Bücher geschrieben hast. Aber genau, stell dich doch einfach mal gerne unseren Hörerinnen vor.
Ja, erst einmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich hier sein darf. Und genau, du hast es gerade schon verraten, das Thema Hochsensibilität, das ist mein Herzensthema, eine ganz große Faszination meinerseits. Seit mittlerweile 2015, da habe ich angefangen zu bloggen. Und 2016, Anfang 2017 habe ich angefangen zu coachen. Und seitdem mache ich traumasensibles Coaching für hochsensible Familien. Also Schwerpunkt liegt ja klar auf Hochsensibilität in der Familie. Und ich habe ein Buch geschrieben, Hochsensibel Mama sein. Das ist im Februar 2020 erschienen. Und jetzt im September ist das zweite Buch erschienen. So feinfühlig und so stark heißt das. Und da geht es dann tatsächlich darum, hochsensible Kinder in ihrem oder auf ihrem Weg durch Kita und Schule so zu begleiten, dass diese Sensitivität, die Feinfühligkeit als Ressource angesehen werden kann und wie Familien und Eltern da wirklich bestmöglich unterstützen können, dass unsere Kinder da in dem System möglichst gut zurechtkommen. Und ja, in meinem im Coaching sitze ich hauptsächlich zusammen mit Eltern, vor allem 95% Mamas, und begleite da hochsensible Frauen in der Regel. Und genau, wir nutzen, ich sag wir, weil wir mittlerweile eben auch ein Team geworden sind. Ich habe mal irgendwann ganz alleine angefangen und mittlerweile stehen da glücklicherweise ganz viele Menschen in meinem Rücken. Wir nutzen dafür eben körperbasierte Ansätze, arbeiten da wirklich sehr intensiv mit dem, ja, mit diesem Körper-Geist-Seele-Komplex und versuchen Menschen da wirklich dabei zu helfen. Ich sag immer, Gelassenheit und Resilienz, also Widerstandsfähigkeit zu entwickeln. Das Thema Erschöpfung ist ein Riesenthema, mit dem wir arbeiten, weil das einfach sehr, ja, leider eine sehr häufige Begleiterscheinung der Hochsensibilität ist. Und da nutzen wir eben körperbasierte, körperorientierte, körpertherapeutische Ansätze und begleiten so in der Regel über einen gewissen Zeitraum auf dem Weg, sich selbst mit der Hochsensibilität im Leben gelassen und stark fühlen zu können.
Ja, genau. Sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Danke erstmal für die Vorstellung. Wir sind ja tatsächlich, Olivia und ich, auf dich auch gekommen über eine Hörerin dieses Podcasts, die eben deine Bücher auch kennt.
Also, großartig. Genau,
also das ist ja auch immer schön, ne? Weil ich glaube, wir haben so von den
von den Themen, die bei uns die Mamas beschäftigen, auch einige Überschneidungen mit Sicherheit. Mhm. Genau. Ja, du hast es jetzt, oder wir haben es beide schon genannt, den Begriff. Was bedeutet denn jetzt eigentlich, vielleicht das mal vorab, was bedeutet eigentlich Hochsensibilität?
Ja, also Hochsensibilität bezieht sich auf im Grunde Reizverarbeitung im menschlichen Gehirn. Also es ist ein neurophysiologisches Phänomen und, wie wir heute wissen, auch ein sogenanntes fundamentales Persönlichkeitsmerkmal. Also soll heißen, wir wissen, dass es eben Wesenszüge sind, Persönlichkeitsmerkmale sind und fundamental darum, weil wir, das ist jetzt eben nicht ausgedacht und keine nette Bezeichnung für jemanden, der viel weint, sondern tatsächlich in Bezug auf die Wahrnehmung und Reizverarbeitung im Gehirn und eben auch zu finden in im Tierreich bei über 100 Spezies im Tierreich. Es ist davon auszugehen, dass Hochsensibilität im Grunde schon immer existiert. Die gab es vermutlich schon bei unseren Vorfahren und bezieht sich eben darauf, dass hochsensible Menschen zum Beispiel stärkere Sinneseindrücke wahrnehmen, stärker diese Sinneseindrücke verarbeiten, sinnessensibel sind, besser oder stärker oder intensiver. Es gibt eigentlich kein besser oder falsch oder richtig oder falsch. Das ist eigentlich das falsche Wort, sondern intensiver oder stärker wahrnehmen. Und außerdem ist es eine Veranlagung. Also wir Menschen werden hochsensibel geboren oder halt eben nicht. Ist auch nichts, was man sich jetzt irgendwie antrainieren kann oder erarbeiten kann im Laufe des Lebens, sondern es bezieht sich tatsächlich auf die Persönlichkeit. Dadurch, dass es eben persönlichkeitsrelevant ist, sprechen wir auch nicht von einer Diagnose oder von einer Krankheit, sondern wirklich einfach von etwas, was sehr spezifisch die Persönlichkeit, das Temperament, die Charakteristik eines Menschen ausmacht. Ja, und ganz interessant ist dann immer noch mal zu hören, was ist das denn jetzt und wie fühlt sich hochsensibel an? Und bekannt geworden ist das Phänomen der Hochsensibilität durch Elaine Aron. Das ist sozusagen die Pionierin dieser Thematik Ende der 90er Jahre. Ist also noch gar nicht so lange her. Das ist auch einer der Gründe, weshalb wir uns mit diesem Thema befassen, immer noch so ein bisschen diese Pionierarbeit unterstützen, weil es einfach noch nicht so weit verbreitet ist letztendlich. Genau, bezieht sich auf die Wahrnehmungsfilter und dahingehend kann man so Tests machen, ne, so Einschätzungstests, die gibt es zum Beispiel auch bei mir auf der Website für sich selbst und fürs Kind. Und die haben so 27 Fragen und wenn du so und so viele mit Ja beantwortest, dann kannst du davon ausgehen, dass du hochsensibel bist. Aber wenn man sich diese 27 Fragen anguckt, dann führen die alle zusammen oder sind irgendwie alle verbunden, vernetzt an letztendlich 4 Säulen. Und ich gebe die ganz gerne mit, weil es einfach zu verstehen ist, sich nur auf diese 4 zu konzentrieren oder 4 Charakteristika. Nummer 1 ist die emotionale Intensität. Also die Tatsache, dass hochsensible Menschen Gefühle sehr, sehr, sehr intensiv, sehr stark wahrnehmen, ist natürlich sehr gut zu beobachten bei hochsensiblen Kindern. Oder dann einfach so einen Wutsturm 40 Minuten dauert oder die noch nach Monaten über dasselbe Ereignis weinen, gleichzeitig aber auch so eine ganz impulsive, intensive Freude verspüren können. Wir Erwachsenen trainieren uns das oft im Laufe des Lebens ab, aufgrund von zum Beispiel Schule oder Glaubenssätzen oder ja Gesellschaft, die uns dann bremst. Aber tief drin schlummert das sehr häufig noch in ganz vielen hochsensiblen Menschen und führt übrigens auch zu massiver Erschöpfung, wenn man sich selbst so nicht leben darf, ne? Beispielsweise. Also die emotionale Intensität ist ein Punkt. Dann die Sinnessensibilität, die habe ich gerade schon angesprochen. Also tatsächlich die Tatsache, dass wir bei den Sinneskanälen feststellen, die sind sehr viel durchlässiger im Vergleich zu nicht hochsensiblen Menschen. Da ist der Geruchssinn intensiver, der Hörsinn intensiver, der Geschmackssinn intensiver, Berührungen jeder Art werden viel intensiver wahrgenommen. Und die Sinneskanäle sind durchlässiger, lassen also viel mehr Reize rein und sind auch in der Lage, viel, viel mehr Reize zu verarbeiten. Das bedeutet, das macht eben auch so einen, ja, schon an der Stelle so einen Stress. Ne? Das ist so Klassiker. Lieblingsbeispiel an der Stelle ist immer Weihnachtsmarkt oder Supermarkt. Also wirklich so Orte, an denen viele unterschiedliche Sinne gleichzeitig auf das menschliche Gehirn eintreffen. Da gibt es Menschen, die finden das toll und kriegen das gar nicht mit und navigieren sich da durch. Und dann gibt es Hochsensible, die nicht. Für die ist das Einkaufen dann schon so eine tagfüllende Aufgabe, die oft danach, nach dem Supermarkt, eigentlich schon erstmal wieder Ruheräume brauchen, um davon runterzukommen. Der dritte Aspekt ist die Verarbeitungstiefe. Das hängt auch ein bisschen mit den Sinneseindrücken zusammen. Denn Verarbeitungstiefe bedeutet, dass das hochsensible Gehirn darauf ausgelegt ist, einen Reiz sehr, sehr lang und intensiv zu verarbeiten. Also das wird nicht einfach aussortiert, wie das bei manchen anderen Wahrnehmungsfiltern ist, sondern da wird im Grunde wirklich auf jedem Reiz, der eintrifft, rumgekaut und der wird auch weiterverarbeitet. Das ist an manchen Stellen total praktisch, weil das zu so einer Art Expertentum führen kann. Also so Menschen, die dann sich einfach sehr lange mit einer Thematik beschäftigen. Meine Verarbeitungstiefe zum Beispiel hat mich damals, als ich das erste Mal von Hochsensibilität hörte, nämlich sehr, sehr tief graben und ganz, ganz viel lesen und lernen lassen, weil mich das so interessiert hat. Auf der anderen Seite führt es auch oft zu so einem langen Nachhallen, so ein Gefühl von, ich kann es nicht loslassen, es tut immer noch weh, ich denke immer noch drauf rum, grübeln und so weiter und so fort. Und alles zusammen führt zu Punkt 4, und das ist auch so das Problem, auf das wir schauen, wenn wir ins Coaching gehen, das ist die Neigung zur Überstimulierung. Also dieses ganze zu viel an Eindrücken und an Verarbeitung führt einfach dazu, dass das Gehirn wirklich irgendwann unter dieser Arbeitslast sagt, so, ich kann jetzt nichts mehr, wie kann ich mehr? Dann wird Stress produziert, der Stress wiederum verteilt sich im ganzen Körper und sorgt dann für teilweise sehr stressige Alltagsgedanken, Alltagshandlungen, Alltagsreaktionen, weil ein menschlicher Körper, sobald Stress entsteht, darauf ausgelegt ist, diesen Stress abzubauen. Und wenn wir nie gelernt haben, mit diesen ganzen Säulen oder mit diesen vier Säulen, mit diesen ganzen Merkmalen umzugehen, dann ist es oft wirklich ein großer, großer, großer Stressor, hochsensibel zu sein. Und da knüpft unsere Arbeit an, weil das Ziel ist, dass wir ganz neu lernen, mit Hochsensibilität umzugehen. Das ist oft was, was wir in unserer Kindheit nicht gelernt haben. Und da knüpfen wir also an und versuchen erstmal wieder durch den Kontakt oder durch den Atem zum Beispiel, durch den Kontakt mit den eigenen Gefühlen, durch das Benennen und Erkennen der eigenen Bedürfnisse, und durch das wirklich mit sich selbst und dieser Wahrnehmung sein, ganz neue Strategien und Methoden entwickelt werden, die dann eben zulassen, dass so ein Tag nicht jeden Tag so stressig ist, dass du am Ende halbtot ins Bett fällst, sondern wirklich lernst, gut mit dir zu leben und umzugehen. Genau, das ist so. Ja, die Zusammenfassung.
Also mit den vier Säulen total interessant. Also genau, ich glaube, das ist was, genau, um es nicht zu komplex zu machen, wo aber jeder schon mal versteht, ne, was sind denn so die Hauptaspekte dieses ganzen Themas.
Ja, genau, und sich auch wiedererkennen kann. Ne, weil diese vier Säulen so zusammengefasst, dann merkst du schon, ach krass, das kenne ich. Ne?
Ja. Genau. Und so ging es dir ja auch, also gute Überleitung damals.
Genau.
Du hast es ja gerade schon angedeutet. Also du hast dann irgendwann angefangen, dich total in dieses Thema zu vertiefen. Wie ist es denn bei dir gekommen? Also wie bist du auf dieses Thema gestoßen? Wie bist du dazu gekommen? Wie hat sich das entwickelt, dass du eben heute anderen hilfst mit diesem Thema wiederum?
Ja. Mein großes Kind wird wahrscheinlich für immer und ewig in die Geschichte eingehen. Ich stelle mir immer vor, wie der mal als Erwachsener all diese Podcasts hört und jedes Mal an dieser Stelle erwähnt wird. Ja. Der glaubt mir immer nicht, wenn ich ihm sage, ich habe so viel gelernt durch dich, dir habe ich das alles zu verdanken. Das glaubt er mir immer nicht. Eines Tages hört er die Podcasts. Ich muss ihn auch jetzt wieder erwähnen. Ich habe 2013 das erste Kind bekommen. Und mir ist einfach aufgefallen, dass der sehr intensiv in vielen Situationen war und irgendwie auch viel intensiver als die Kinder, die ich sonst um mich herum wahrnahm. Also wir sind zum Beispiel sehr, sehr früh aus dem Babymassagekurs geflogen, weil er einfach Babymassage scheiße fand. Und und es gibt so legendäre Erinnerungen wie, wir ziehen uns an und wir gehen mal in die Krabbelgruppe. Nein, ich will nicht. Ach Mensch, da sind andere Kinder, dann kannst du mit anderen Kindern spielen. Ich mag keine anderen Kinder. Also das ist so mein Kind gewesen in seinen Anfängen. Und da ist mir einfach aufgefallen, dass jedes Mal, wenn Krabbelgruppe oder Babymassage oder irgendetwas stattfand, was wirklich quasi außerhalb unseres abgeschirmten, reizarmen Zuhauses passierte, war der gestresst. Der weinte, der brüllte, der schlief nachts nicht mehr, das Essen wurde schlechter. Also, dass er wirklich schlechter stillte oder viel mehr stillte oder später dann eben auch plötzlich nicht mehr essen konnte und irgendwie das Essen sich total veränderte. Naja, und da war dann eben irgendwann der Punkt bei mir, dass ich wirklich dachte, irgendwas ist doch, das ist doch irgendwie anders. Das kann doch, das kann ich mir doch nicht einbilden. Mal ganz davon abgesehen, dass er sehr viel weinte. Also wirklich viel schrie auch. Ne? Stundenlang, nachts, tags. Das war alles sehr intensiv. Und da stolperte ich irgendwann in einer Facebook-Gruppe über den Begriff Hochsensibilität. Und das war für mich, anfangs habe ich das total abgelehnt. Ich wollte das gar nicht, ne? Weil ich wollte damit nichts zu tun haben. Es klang für mich schwach. Es klang für mich wie, ist uncool. Ich will das nicht wissen. So. Und irgendwann war dann der Punkt erreicht, da konnte ich nicht mehr weggucken. Hab dann, damals war es ein Interview auf einem Online-Kongress, das ich sah. Und das habe ich dann irgendwie eine Stunde, habe ich dieses Video gesehen, habe gedacht, das gibt's doch gar nicht. Die beschreibt dazu 100% mein Kind. Und dann habe ich meinem Mann den Laptop hingedreht und habe gesagt, guck dir das Video an. Das ist doch hier, guck mal. Und dann hat er sich das angeguckt und drückte dann irgendwie nach 50 Minuten auf die Pause-Taste, guckte mich an und sagt, die beschreibt 100% dich. Und so, genau. Okay. Und so kam dann diese Verknüpfung, dass ich mit dieser Brille, was ist mit meinem Kind, drauf geguckt habe und die Außenstehenden dann sagten, ja, wir kennen das, nämlich von dir. Nur, dass ich natürlich nicht mehr, weiß ich nicht, ich konnte nachts schlafen, habe auch nicht mehr 8 Stunden am Tag geschrien. Ja. Und da war dann einfach für mich spannend zu erfahren, was braucht jetzt also mein Kind, damit diese Stressbelastung nicht so hoch ist, dass diese ganzen Grundbedürfnisse, Schlafen, Essen, Spielen in seinem Fall, dass die so massiv runterfahren, weil der so hart mit sich zu tun hat, um erstmal überhaupt den Stress von so einem blöden Babymassagekurs zu verarbeiten. Ne? Und darüber wurde mir dann einfach einiges klar. Ich habe also erst aus der Kinderperspektive drauf geguckt und erstmal mich wirklich befasst mit hochsensiblen Kindern. Dann ist ja mein Blog, habe ich angefangen zu bloggen, 2015, damals als Öko-Hippie-Rabenmütter, und habe ganz, ganz viele Texte über mein hochsensibles Kind geschrieben und kriegte sehr viel Feedback von anderen Eltern, die sagten, genau das ist mein Kind auch, endlich spricht es mal wer aus. Und bin Stillberaterin geworden, und in der Stillberatung, also als ich meine Anfänge meiner Selbstständigkeit, 2015, Anfang 2016, da war von Coaching noch gar nicht zu sprechen, da saß ich in der Stillberatung und dann gab es mal Frauen, bei denen, da zeigtest du, wie das Anlegen geht oder wie eine Fußmassage funktioniert oder sagtest denen, keine Ahnung, hör auf, die Stunden aufzuschreiben. Und dann war gut und da floss die Milch und es war in Ordnung. Und es gab Frauen, bei denen ich dann dachte, Moment, wir reden hier doch überhaupt nicht über das Stillen. Wir reden doch hier über was ganz anderes. Und so bildete sich für mich ein Bild raus, ne, von Stress im Grunde. Und das war so mein Forschungszweig. Ich wollte verstehen, woher dieser Stress kommt und wieso es Mütter gibt, die einfach in Anführungszeichen an das Anlegen, an das Füttern, an das Stillen und andere Kurse wählen und dann ist das Kind zufrieden und sie auch. Und wieso es dann immer wieder Eltern begegneten, bei denen ich dachte, da reicht das nicht, das hilft nicht, das ist nicht alles, was die brauchen. Ja, und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Im Grunde habe ich studiert. Im Grunde kann man sagen, habe ich Hochsensibilität studiert und bin dann ins Coaching eingestiegen von eben vorrangig hochsensiblen Müttern. Und so baute dann, und im Grunde ist es so seit 2015, dass eins nach, also wirklich ein Stein auf dem anderen aufbaut und ich immer mehr mich da rein lese. Und irgendwann kam das Thema Trauma dazu, was jetzt nicht so, also es hat nicht eindeutig was mit Hochsensibilität zu tun, aber es ist einfach so, dass wenn zum Beispiel traumatische Ereignisse in der Biografie geschehen sind, die Hochsensibilität sich mit der Hypervigilanz paart, also wie so ein Verstärker auf allem liegt, und dann ist die Welt noch lauter, noch chaotischer, noch stressiger. Und dann kam das ganze Sensitivitätsspektrum dazu, was die Kinder anging, ADHS, Autismus und so weiter. Und das ist so das, was mich gepackt hat, ne? Diese Faszination für dieses Spektrum, für diese ganze Palette an Feinfühligkeit. Und es ging letztendlich alles damit los, dass mein eigenes Kind irgendwie anders war. Ich habe 2015 das zweite Kind gekriegt, der ist auch anders, irgendwie auf seine Weise. Und gehört auch auf dieses Spektrum. Und das hat dann so das Bild für mich komplett gemacht. Zu sehen, das ist auch ein feinfühliges Kind mit ganz anderen Facetten und ganz anderen Herausforderungen. Und der wiederum ist in ganz vielen Punkten viel schneller zu beruhigen oder zu befriedigen im Grunde, als das andere Kind. Und das ist so diese Faszination rund um diese große Palette der Sensitivität, dass wir lernen, auf Kinder oder Menschen nicht so defizitär zu gucken, nicht zu gucken, was ist das Problem und wo kommen die nicht klar und wie sind die falsch, sondern eher, boah, Wahnsinn, so spannend sind die Facetten eines menschlichen Nervensystems. Und was braucht jeder Einzelne, um gut sich durchs Leben navigieren zu können? Das ist so meine Faszination.
Wie ging denn das weiter? Also du hast erzählt, dein Mann hat damals dann gesagt, oh, krass, der redet ja über dich. Also der beschreibt dich gerade. Wie ging es denn bei dir persönlich weiter? Also du hast ja dann wahrscheinlich auch in diesem Studium, ne, dieses Themas auch immer mehr angefangen zu reflektieren, was ist denn eigentlich bei mir selber los?
Genau.
Und was kann ich vielleicht auch tun? Das ist ja dann so das Nächste, ne, damit es mir vielleicht auch besser damit geht. Ich weiß ja nicht, ob es dir schlecht ging, aber da für mich was zu tun. Wie war denn dieser Aspekt der ganzen Geschichte?
Ja, das ist halt ein super, super wichtiger Aspekt, weil das war so, dass das war für mich alles eine große Krise. Ja. Weil, ich war zu dem Zeitpunkt 27 oder 28 und hörte das erste Mal jetzt von diesem Wort und blickte zurück auf meine Biografie in der Schule, wie Lehrkräfte mit mir umgegangen waren, wie ich zu Hause, ich habe dann darüber festgestellt, meine Mutter ist hochsensibel.
Ah, okay.
Ne? Und diese ganzen Streits und diese ganzen chaotischen Auseinandersetzungen mit dieser so feinfühligen Person und ich selbst. Dieses viele, ich habe selbst mit 8 das erste Mal beim Kinderpsychologen gesessen, weil sie sich gefragt haben, was ist denn mit dem Kind, dass das nicht schläft? Ja. So. Und dann blickst du erstmal zurück auf diese 27, 28 Lebensjahre und denkst dir, boah, wenn ich das früher gewusst hätte, wäre es so viel anders gelaufen. Das heißt, ich bin erstmal in so eine Krise gegangen. Und dann muss man dazu sagen, hatte ich ja zu dem Zeitpunkt dann eben auch schon mit einem Kind gelebt, das einfach schrie und brüllte. Und jetzt hattest du zwar ein Wort, aber noch keine Antworten. Ja. War noch nicht so, dass du sagen konntest, jetzt gehe ich los und mache dies und das. Ich war in der totalen Erschöpfung. Und mein Hausarzt damals, der schrieb mir Gesprächstherapie auf. Der hat mich mit psychovegetativem Erschöpfungssyndrom erstmal in die Gesprächstherapie geschickt. Und da saß ich dann und erzählte also meine Geschichte. Und stellte sehr, sehr, sehr schnell fest, das bringt mir nichts, das hilft mir nicht. Das ist nicht alles, ich muss jetzt nicht schon wieder erzählen und wiederholen. Und es geht mir nicht um diese Resonanz, dass jemand nickt und sagt, Zeit ist um. Sondern ich wollte wissen, wie ich jetzt in diesem Körper, mit diesem Gefühl, mit diesem Kind, in dieser Familie irgendwie nach meinen Bedürfnissen und Werten leben kann. Und damals schon war die Antwort eben die Arbeit mit meinem Körper, mit meinem Nervensystem, mit Achtsamkeit. Ich habe angefangen mit Meditation, das waren so die Kinderschuhe meiner Embodiment-Praxis, meiner eigenen Körperarbeit. Und habe dann eben, sobald ich feststellte, das hilft bei mir, quasi angefangen zu forschen, wie funktioniert das bei den Müttern, die in meinem Coaching sitzen. Die Meditation, die Atemtechnik, die Bewegungsabläufe und habe mich in diese Richtung immer weiter spezialisiert. Habe eine Ausbildung zur Entspannungspädagogin gemacht, Resilienzcoach-Ausbildung gemacht, habe Resilienz für Kinder-Ausbildung gemacht, im späteren Verlauf dann Hypnotherapie und Breathwork-Ausbildung und also immer in diese Richtung mit Blick aufs Nervensystem. Und das ist der Punkt, den du ansprichst, den finde ich sehr, sehr wichtig, weil durch diese Selbsterfahrung, das hört nie auf, das ist auch jetzt noch so, wenn ich was Neues anfange, was Neues mache, keine Ahnung, Qigong, Yoga, hast du nicht gesehen, dann testest du ja erstmal aus, wie das auf dich wirkt.
Ja.
Du musst ja auch diese Selbsterfahrung machen, um zu wissen, wie es sich anfühlt, in den Schuhen zu laufen.
Ja.
Und sobald ich feststelle, auf dieser Ebene, da reagiert das Nervensystem so und so, bei mir, wir Menschen sind total hochkomplexe Wesen, völlig individuell. Deswegen ist der Schatz an Tools sozusagen, mit dem ich arbeite, riesig, riesig groß geworden in den letzten Jahren. Weil du nie weißt, ist das jetzt ein... Als Beispiel hochsensibler, extrovertierter Mensch, der Stress abbaut über die Gespräche in der Gruppe und Bewegung. Oder ist das jetzt ein introvertierter, hochsensibler Mensch, der Stress abbaut und auftankt durch Journaling ins Tagebuch und abgeschlossener Raum? Das heißt, das ist so, wie ich gelernt habe, unterschiedlich auf Hochsensibilität zu blicken und wie wir heute auch arbeiten. Wir schauen uns wirklich an, wie hat im Grunde dein Lebensweg bis hierhin dein Nervensystem und deinen Körper geformt, weil hochsensibel ist nicht gleich hochsensibel. Nicht jeder hochsensible Mensch braucht die gleiche Strategie, sondern wir schauen, wie hat dein Weg bisher dein Nervensystem geformt und wo liegen deine Ressourcen und wie können wir mehr Ressourcen aufbauen, um dein Nervensystem zu stärken und abzusichern, dir das Gefühl zu geben, du bist sicher und dann entsprechende Übungen oder wirklich ja Strategien aufzubauen, die dir dann helfen, mit dem, wie du funktionierst, weiterzugehen. Da gibt es ganz einfache Sachen, wie zum Beispiel, ich gehe nicht mehr einkaufen. Einkaufen ist Mental Load der anderen Familienmitglieder.
Ja.
Weil ich weiß, wenn ich einkaufe, ist danach der Tag rum für mich. Als Beispiel. Ne? Oder sowas wie der große Möbelschwede. Da kann ich nicht rein. Das sind einfach, das wird nur online bestellt. Ich gehe da nicht rein. Das ist für mich so ein Rabbit Hole. Genau wie Shopping in irgendeiner Mall oder so. Es gibt Hochsensible, die lieben das, die feiern das, die freuen sich darüber total. Gehe ich 2 Stunden durch so einen, keine Ahnung, hier in Bochum, durch den Ruhrpark, kannst du mich in die Ecke stellen. Mache ich nicht mehr. Tatsächlich bin ich aber, kann ich diese Verarbeitungstiefe super fokussiert 8 Stunden, 12 Stunden am Stück auf Arbeit bringen und 12 Stunden hochkonzentriert Bücher schreiben und muss mir Essen bringen lassen und trinken, weil ich das zwischendurch vergesse. Wo es andere Hochsensible gibt, die sagen, ich schaffe 2 Stunden am Stück und dann brauche ich eine Pause, weil ich so durch bin. Das ist das Interessante, dass man eben jetzt gar nicht sagen kann, hochsensibel ist dies, das. Sondern dass wir wirklich gucken, wie funktioniert dein Nervensystem, was brauchst du? Und danach dann ausrichten, wie du dich in diesem Leben verhalten und mit dir selber umgehen kannst.
Ja, mega spannend. Also auch diese Bandbreite, ne, das war mir jetzt vorher gar nicht so klar, ohne dass ich jetzt groß drüber nachgedacht hätte, aber das ist ja natürlich, ist ja eigentlich logisch, ne, auch eine riesen Bandbreite gibt.
Voll,
und dass nicht der eine Hochsensible gleich dem anderen und dem allen hilft das eine, logisch, das ist bei uns Menschen nie so.
Nein, genau.
Richtig. Und auch dieses Thema Selbsterfahrung, also finde ich auch total, immer total spannend, also sagen wir mal fast egal zu welchem Thema, weil es einfach nochmal was anderes ist, mit jemandem zu sprechen, der selber am eigenen Leibe erfahren hat, tatsächlich erfahren hat, was das bedeutet und was hilft und was nicht.
Es baut auch anderes Vertrauen auf, wenn die Leute im Coaching sitzen und das Gefühl haben, du weißt, wovon du sprichst, anstatt du reproduzierst eine Übung, die du in einem Buch abgelesen hast. Ne? Das macht es erlebbar und baut ein anderes Vertrauen auf. Und noch dazu ist halt auch der Punkt, und das ist auch so ein bisschen ein Problem, was jetzt hochsensible Kinder angeht, dass wir durch Schule und Kita oft das verlernen, diese Individualität verlernen, ne, weil das System ja schon gerne so eine gewisse Einheitsgröße für alle haben möchte. Und wir dadurch natürlich an vielen Punkten unter Bewertung und Benotung in Schule dazu führt, dass wir versuchen, alle durch so eine Art Trichter zu passen. Und jetzt gibt es an der Hochsensibilität einige tolle Aspekte, die das erlauben, die dazu führen, dass du in der Lage bist, dich wirklich anzupassen, weil du so feinfühlig auf dein Umfeld reagierst und genau weißt, was alle um dich herum brauchen, damit sie glücklich sind und Empathie und so und du nicht auffällst. Aber wenn du in dieser starren Form gelebt hast, dann ist es oft auch total schwer, da rauszukommen und später dich selbst zu leben. Und all diese, das sind halt wirklich relevante Probleme, die unsere hochsensiblen Kinder zum Beispiel auch betreffen, die dann natürlich auch wiederum den Lebensweg formen. Und das ist dann sehr interessant, da zurückzugucken und wirklich sich auch einzugestehen. Ich bin im Grunde hochsensibel geboren, aber nicht hochsensibel groß geworden. Ne? Und jetzt muss ich das alles nachholen. Und da ist dann auch oft ausprobieren gefragt.
Ja. Du hast es auch in deiner eigenen Geschichte jetzt gerade schon erzählt mit deinem Kind. Bei uns hören ja hauptsächlich Mamas zu, fast nur Mamas. Wenn jetzt eine Mama sagt, okay, ich habe irgendwie gerade, vielleicht auch, wo Katrin das gerade erzählt, so das Gefühl, bei meinem Kind, du hast es vorhin so schön gesagt, ist auch irgendwas anders. Und ich konnte dem bisher vielleicht noch nicht so einen Namen geben oder hatte noch nicht so ein Gefühl dafür. Was kann ich denn oder woran erkenne ich denn, ob Hochsensibilität bei meinem Kind ein Thema sein könnte?
Naja, also diese 4 Säulen gelten für Kinder wie für Erwachsene. Das heißt, wenn man jetzt eben gerade diese vier Säulen gehört hat und das Gefühl hat, ach krass, davon trifft irgendwie was auf mein Kind zu, dann ist das schon mal ein Hinweis, wo ich schon mal nachschauen könnte. Oft werden hochsensible Kinder auch beschrieben als, also oft werden die auch oft, jetzt habe ich ein bisschen oft gesagt, aber die werden oft beschrieben als ein bisschen ihres Alters voraus. Also die wirken dann oft wie kleine Erwachsene, sage ich jetzt mal. Das liegt auch daran, dass sie sich einfach unglaublich viele Gedanken um die Umwelt machen. Die große Empathie, ne? Das sind Menschen mit einer mit großem Mitgefühl, mit viel Empathie für die Leute, die sie umgeben. Dann sind es Kinder, die sich über alles Mögliche Gedanken machen. Das sind oft so kleine Denker, die mit riesengroßen Zusammenhängen um die Ecke kommen, von denen du dich als Eltern fragst, boah, was, wie bist du da jetzt drauf gekommen?
Ja.
Und auch schon früh. Der typisch zum Beispiel ist auch, dass die im letzten Kita-Jahr, ne, wenn so, wenn die dann schon hören, so, du bist jetzt noch dieses Jahr in der nächsten Sommer gehst du in die Schule, dann sind es Kinder, die sich so an den Rockzipfel der ErzieherInnen klemmen und nur noch die Erwachsenensachen mitmachen wollen, weil die schon checken, nächstes Jahr gehe ich in die Schule. Was heißt das eigentlich, nächstes Jahr in die Schule zu gehen? Was mache ich denn da eigentlich? Irgendwie hat das was mit der Erwachsenenwelt zu tun. Also bleibe ich mal bei den Erwachsenen und mache mit, was die Erwachsenen machen, weil dann bin ich vielleicht besser vorbereitet. So, so solche Zusammenhänge zum Beispiel, wo man gar nicht sofort drauf kommt. Auch was auch zum Beispiel für hochsensible Kinder sehr typisch ist, ist, dass so Eingewöhnungsphasen wahnsinnig anstrengend sind. Dass die länger dauern als die vorhergesehenen 14 Tage, manchmal über Monate. Dass sich das dann nochmal wiederholt, wenn die in die Schule gehen. Also, dass es nicht Kinder sind, die morgens freudig ins Schulgebäude rennen und sagen, nach mir die Sinnflut, jetzt endlich Schule, sondern eher neuer Ort, neue Menschen, neue Gerüche, neue Umgebung, mich neu eintun. Was mache ich denn jetzt? Solche Dinge sind sehr typisch. Ne? Es sind Kinder, die sich beim Kinderarzt nicht einfach so abhören lassen und nicht einfach so in die Ohren gucken lassen. Das sind Kinder, die auf dem Weihnachtsmarkt anfangen zu weinen oder völlig paralysiert wirken. Sind auch Kinder, die auf Familienfeiern zum Beispiel eigentlich am liebsten im Zimmer sitzen und nicht am Tisch mit den anderen Erwachsenen. Es sind Kinder, die ihre Gefühle sehr, sehr, sehr sichtbar machen, ausdrücken, sehr laut sichtbar machen. Die weinen und schreien, egal wo sie sind.
Ja.
Nicht zwangsläufig, es gibt auch Kinder, die fressen das eher in sich rein, lassen es dann an anderer Stelle raus, aber so diese Verhaltensweisen sind so recht typisch. Kinder, die keinen Schritt mehr laufen, wenn sie Sand im Schuh haben, denen man die Etiketten aus den T-Shirts und den Hosen schneiden muss, die vielleicht sich weigern, Jeanshosen anzuziehen, weil die so unbequem sind, die Äußerungen tätigen wie der Pullover kratzt auf der Haut oder der Pullover engt mich ein oder die Hose ist zu eng, ich fühle mich darin nicht wohl. Das sind Kinder, die unfassbar gerne weiche Stoffe auf der Haut lieben und sehr feinfühlig reagieren auf Stimmungen im Raum. Also meine Mutter hat meinen Sohn immer hat immer gesagt, der scannt, wenn der in den Raum kommt, die Leute. Das konnte man ihm wirklich ansehen. Also er kommt in den Raum, dann geht er alle Menschen einmal durch und ist ihm einer nicht wohlgesonnen, kannst du die Uhr nachstellen, verlässt er den Raum in der Regel sofort.
Okay.
Und entzieht sich die Energie, weil er fühlt, irgendwas ist hier komisch. So, ja. Genau, und also so in diese Richtung. Wenn diese, wenn irgendeines dieser Merkmale oder sowas in diese Richtung zutrifft, dann ist das auf jeden Fall einen Blick wert. Und wie gesagt, es gibt eben die Tests. Ich habe auch auf meiner Website einen Test für hochsensible Kinder. Da kann man dann einfach mal so 27 Fragen durchgehen und dann zeichnet sich sehr schnell ein Bild ab.
Ich glaube sogar, wenn uns jemand zuhört, also wäre jetzt mal meine Vermutung, ne, und spätestens jetzt, wo du diese ganzen Beispiele, das ist echt cool, gebracht hast, auch, dass einige schon sagen, ja, das ist es.
Ganz oft ist es so, oh, krass, jeder Punkt trifft zu.
Ja, ja.
Ja, dann haben wir
27
vielleicht
dasselbe Punkte.
Genau, so ungefähr, richtig. Ja, also ja, ja. Tatsächlich, wenn ich diesen Test mache, wenn ich jetzt da auf diese Testseite gucke und ich bin überhaupt nicht, ich habe auch zu meiner Lektorin, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich immer gesagt, ich bin nicht repräsentativ eigentlich, ne, weil ich bin hochsensible, extrovertierte Scannerin. Das ist nochmal auf dem Spektrum, nochmal so ein bisschen was anderes. Also als Beispiel, ich liebe Gruppen. Wir können Gruppen gar nicht groß genug sein. Ich liebe das, umgeben zu sein von Menschen. Ich brauche irgendwann dann auch einen Rückzug und auch meine Pause. Aber der ist nicht lang. Mir reicht das dann 20 Minuten im Nebenraum irgendwie kurz vor mich hin zu brütteln und dann gehe ich wieder zurück. Ich liebe große Gruppen. Ich liebe das total. Ja. Und wie gesagt, die Verarbeitungstiefe ist bei mir sehr ausgeprägt. Ich kann sehr fokussiert, sehr lange arbeiten. Ich habe ein unheimlich kreatives Gehirn, kann ganz viele neue Projekte anfangen. Ich liebe es, Unternehmerin zu sein, selbstständig zu arbeiten und so weiter und so fort. Das wäre jetzt bei jemandem, der sehr introvertiert, hochsensibel ist, überhaupt nicht der Fall. Die laufen schreiend weg. Aber wenn du jetzt diesen Fragebogen durchgehst und da steht, reagiert extrem schreckhaft auf plötzlich laut auftretende Geräusche, würden wir beide ein Kreuzchen machen. Und so bildet sich dann das ab. Ne? Also, dass du feststellst, wir haben diese Hochsensibilität, ist an ganz bestimmten Markern sozusagen zu erkennen, auch wenn deine Persönlichkeit natürlich nicht nur von Hochsensibilität geformt ist. Wir sind ja viel mehr als das.
Ja. Und was mir jetzt gerade noch aufgefallen ist, als du gerade erzählt hast von dir selber, dass du Gruppen liebst, dass es dir gar nicht viel genug sein kann. Du bist kreativ, du kannst lange an einem Thema dranbleiben, auch ganz tief reingehen. Habe ich mir gedacht, das ist ja eigentlich total cool.
Ja.
Also, ne? Ja, mega eigentlich. Weil am Anfang habe ich so gedacht, ja, ist vielleicht eher so ein bisschen ein schwieriges Thema und da muss man gucken, wie man das, was man dann macht, wie man sich da irgendwie wieder gut ausbalancieren kann. Es hat ja auch mega viele ganz, ganz positive Aspekte.
Total. Und das ist auch deswegen, also Glücksheldin und so, ne? Also es ist so, dass wir, wenn wir da defizitorientiert drauf gucken, dann fällt dir auf, oh Gott, immer so viel fühlen, immer so viel Stress. Aber wenn du ressourcenorientiert drauf guckst, dann fällt dir auf, dass wir, dass es gibt kein richtig und falsch, es gibt kein besser und schlechter, aber es gibt einen guten Grund, weshalb Hochsensibilität schon immer unser Menschsein begleitet hat. Es brauchte wahrscheinlich schon immer, auch als wir noch in Höhlen gelebt haben, jene Menschen, die ganz früh die Büffelherde von Weitem schon fühlen, diese leichte Vibration im Boden spüren und sagen, ich sag euch, da kommt der Büffel, ganz sicher. Und die dann jemanden wecken, der den Speer in die Hand nimmt und losrennt. Ja, der impulsiv und rasch handelt. Das ist nicht sehr, für Hochsensibilität ist typisch zaghaft, spürend, langsam. Für Nicht-Hochsensibilität ist typisch impulsiv und rasch. Zack drauf. Und das macht für mich total Sinn. Das macht für mich total Sinn, weshalb wir die Denker brauchen, die sich das Haus vorstellen und aufzeichnen, die Architekten, die das planen und strukturieren. Und es macht für mich total Sinn, dass wir Maurer und Handwerker brauchen, die das umsetzen. Die sagen, gib mir den Plan, ich führe aus. Und diejenigen, die sagen, ich will eigentlich nur den Plan machen, aber nicht ausführen. Und ne, also das macht für mich total Sinn. Mein Sohn zum Beispiel ist, ich habe wie gesagt zwei Söhne. Der eine ist der typische Regisseur. Das ist so ein Mensch, der liebt es nicht, vor der Kamera zu stehen. Der möchte nicht im Mittelpunkt stehen. Der kriegt schon Stress, wenn der in der Schule einen Spruch aufsagen soll vor der Klasse. Aber im Hintergrund, Kameramann, Regisseur, die Fäden ziehen, sich Geschichten ausdenken, Rollenspiele planen. Boah, das ist seine Ressource, das ist seine große Stärke. Und das andere Kind, der ist umgeben von Menschen, der liebt Kindergeburtstage, der liebt Partys, der kann das stundenlang mit Kindern spielen, der quatscht auf dem Spielplatz jeden an, ist total aktiv und total persönlich. Ja, und das ist so, klar, wenn wir defizitorientiert drauf gucken, so wie wir das gewohnt sind, dann sind das alles Mimosen und Sensibelchen und Heulsusen und bla. Das ist aber scheiße, so wollen wir nicht leben. Wir wollen so nicht gesehen werden und ich finde auch diesen Blick einfach schräg. Denn dann sehen wir nicht, wenn wir so drauf gucken, sehen wir ja gar nicht, welche kostbaren Schätze da drin liegen an Kreativität und feinem Gespür und Fantasie und Möglichkeit. Und ich habe es auch ins Buch geschrieben, diese Empathie und auch die Fähigkeit, in der Gruppe so oft auch für ein Vernetzen und ein Zusammenleben zu sorgen, aufgrund des Mitgefühls. macht natürlich auch aus Hochsensiblen eine wirklich gute Gemeinschaft. Ne? Ja. Das sind Leute, ja, die will man eigentlich gerne im Klassenverbund haben, wenn man sie so nimmt, wie sie sind. Mhm. Und dass die Veranlagung selbst ist eigentlich nicht das Problem. Das Problem der letzten 30 Jahre ist, dass wir nicht damit gelebt haben.
Mhm. Ja. Ja, ja. Ja, mega toll. Also das hat für mich jetzt schon so einen Switch, ne, nur beim Zuhören gemacht irgendwie. Dieses ist ja wahnsinnig cool eigentlich, was da alles so drin steckt dann.
Ja.
Wenn man mal so hinter diesen Begriff guckt und
ja, ja, genau. Mhm. Ja. Da steckt viel drin und ich glaube, wir dürfen uns einfach erlauben, eben diese ganzen Facetten uns anzugucken jetzt. Ne? Mhm. Ich weiß, dass da viel Leid drin steckt, wenn man das gerade erfährt oder noch nicht damit lebt. Mhm. Aber das Ende der Geschichte ist tatsächlich oft sehr befreiend.
Ja, ja.
Für so hochsensible Menschen, ja.
Mhm. Wenn ich jetzt feststelle, also okay, ich habe vielleicht den Test noch gemacht und habe hier zugehört und sage entweder, ja, okay, ich sehe das bei mir selber oder ich sehe das bei einem Kind von mir oder bei meinem Partner, meiner Partnerin kann ja auch sein. Was kann man denn tun? Das ist jetzt so eine bisschen platte Frage, aber bewusst jetzt offen, was kann ich denn tun? Wie kann ich denn vorgehen?
Ja.
Ja.
Also ich könnte jetzt ja sagen, meine Bücher lesen.
Das
wäre so eine Variante, die ich vorschlage. Ja, dafür sind sie ja tatsächlich auch gemacht. Ja. Also in der Regel ist es ja so ein ziemlich sanfter Einstieg. Ne? Ich kaufe mir erstmal ein Buch.
Ja.
Keine Ahnung. Investiere 20 Euro, habe ich noch nicht viel verloren. Und wenn ich es blöd finde, kann ich es lassen. Und ansonsten finde ich da ja möglicherweise was drin. Mhm. Und ein weiterer Aspekt ist, dass dieses Gefühl von, ich bin nicht alleine.
Ja.
Das ist oft schon unheimlich heilsam für uns festzustellen, ich bin nicht der einzige Mensch, der sich so fühlt und in diesen Situationen hier überfordert ist. Es gibt ein Wort dafür. Ja. Und wenn ich ein Wort habe, dann kann ich googeln. Ja, ja, dann kann ich die Suchmaschine anschmeißen und neben dem Buch von Katrin Borkow vielleicht noch ein anderes finden. Mhm. Oder ein Forum. Oder, weiß nicht, in unserem Fall, wir haben ja mittlerweile, ich habe ja eine ganze, seit 2015 eine große Community aufgebaut. Mhm. Ne, da sind alle auf Du, so ungefähr. Also ich kann Plätze finden, an denen ich mich erstmal selbst erfahren kann. Mhm. An denen ich erstmal selbst reinspüren kann, wie sich das anfühlt, in so einer Gemeinschaft zu sein unter Gleichgesinnten oder vielleicht auch wirklich mich mit dem Thema zu befassen. Was eröffnet mir das wirklich für neue Horizonte? Mhm. Und oft geschieht auch der Switch oder der Shift dadurch, dass ich zum Beispiel so kleine Dinge wie Einkaufen, wir bleiben mal beim Einkaufen Beispiel, dass ich verstehe, egal wie oft ich es noch probieren werde, in diesen Supermarkt zu latschen, es wird nicht von alleine so sein, dass ich, Frauen, gerade Frauen, haben dann ja auch oft dieses Ding, an mir ist was falsch, weil alle gehen einkaufen, nur ich bin danach so erschöpft. Das heißt, ich muss ja bekloppt sein. Ja. Und das hört dann eben auf, solange ich oder sobald ich beginne, mich langsam mit diesem Thema zu befassen. Und dann kann ich eben schon erste Schritte machen, kleine nächste Schritte, wie zum Beispiel den blöden Einkauf zu bestellen und liefern zu lassen, anstatt selber hinzufahren. Und das macht, weil wenn das ein Punkt ist auf deiner To-Do-Liste, montags nachmittags, und du weißt, du hast bis Mittwochvormittag dadurch noch Stress, und du veränderst diesen Punkt, und stattdessen machst du in der Zeit noch zusätzlich was weiß ich, Yoga, dann hast du schon zwei so wertvolle Schritte gemacht, die Stressbelastung maßgeblich beeinflussen. Und diese Dinge sind, das sind einfach so Dinge, die schreibe ich, habe ich in dieses Buch geschrieben, ne? Sowohl bei Hochsensibel Mama sein, als auch im zweiten Buch, so feinfühlig und so stark für die Kinder dann. Denn natürlich kann ich in dem Buch nicht abzeichnen, wie du da jetzt dein ganzes Leben veränderst, aber diese Einstiegschance, sage ich jetzt mal, zu nutzen, sich einfach mal damit zu befassen und nicht so, wir leben oft in einem, irgendwas an mir ist falsch, ich bin falsch.
Ja.
Das zu drehen, ist so der allererste Schritt in Richtung dieser, wie ich es eben angesprochen habe, Befreiung.
Mhm. Ich glaube auch, dass das der wesentliche Schritt ist. Also ich habe mich eben vor einiger Zeit mit einer Mutter unterhalten, die auch hochsensibel ist. Und die meinte eben genau das. Sie hat erstmal rückblickend auch sich selber verstanden. Also sie hat so ein ganz großes Verständnis dann entwickelt für sich selber. Und das, was du gerade gesagt hast, ich bin nicht ich bin falsch, weil alle anderen kriegen es ja auch irgendwie anscheinend hin, was ja so auch nicht stimmt, aber man hat ja so das Gefühl, ne?
Ja.
Sondern das ist einfach so, ich bin halt da anders in diesem Punkt als andere Menschen und dann sogar noch zu entdecken, das, was wir vorhin hatten, dass da sogar noch ganz viele tolle Schätze drin stecken.
Absolut.
In diesem, wie ich halt bin. Und das ist auch nicht veränderbar oder, also du kannst verändern, wie du damit umgehst, aber dieses per se ist halt so, ne? Das ist so.
Genau.
Und so sich dann anzunehmen und zu verstehen.
Richtig.
Und
ja. Richtig. Das führt dann eben auch zu so einer Form von Akzeptanz. Also das Bedürfnis nach Veränderung ist selbstverständlich genauso valide wie das Bedürfnis, du selbst sein zu können, so wie du bist. Ja. Und da liegt oft so ein bisschen der Schlüssel, dass ich auf der einen Seite annehme, dass ich eben dieses Persönlichkeitsmerkmal in mir trage und mit diesem Persönlichkeitsmerkmal in Richtung Veränderung gehe.
Ja.
Weil ansonsten versuche ich an etwas rumzuschrauben, was ich nicht verändern kann. Und das ist ja wahre Akzeptanz. Zu sehen, das lässt sich nicht verändern, das schon.
Ja.
Und dann anzunehmen, da liegt Potenzial für Veränderung und da liegt das Potenzial darin, mich einfach in Ruhe zu lassen und nicht noch auf mir rumzuhauen, weil ich das nicht.
Ja. Ja, sehr schön. Liebe Katrin, wie können denn unsere Hörerinnen, wenn sie jetzt sagen, boah, cool, ich habe mich da in einigem jetzt wiedergefunden, ich würde gern mehr von Katrin erfahren, wie kann man dich erreichen? Wo findet man dich?
Ja, also ist gar nicht so schwer. Mittlerweile bin ich, glaube ich, ganz leicht zu finden. Idealerweise über meine Website. katrin-borkow.de. Dann habe ich einen sondern gut gepflegten Instagram-Account. Katrin.borkow. Wir haben es allen leicht gemacht. Ich heiße überall gleich. Facebook-Seite gibt es auch. Die wiederum ist nicht ganz so gut gepflegt gerade. Da, wer also absolut aktuell sein möchte, folgt lieber auf Insta. Genau. Und wie gesagt, dann gibt es ja noch die zwei Bücher, die auch noch gelesen. Wir haben auch ein Newsletter auf der Website, bei dem man sich anmelden kann. Und da gibt es immer mal wieder, coole Infos über zum Beispiel Workshops, Vorträge, Retreats mache ich, Online-Kurse, Online-Programme, alles Mögliche. Also es gibt schon viel Möglichkeit, da mit mir zu arbeiten, wer mag, für unterschiedliche Stellen, an denen wir einfach stehen. Genau.
Ja, sehr cool. Das verlinken wir natürlich alles und ich würde auch auf jeden Fall die Tests nochmal
Ah ja, sehr gut. Ja,
weil das haben wir jetzt heute ein paar Mal gesagt und das ist, glaube ich, echt so für einen Einstieg mal so das allererste, ne, wo man mal schauen kann, wo stehe ich denn gerade, wenn ich jetzt irgendwie das Gefühl habe, da kommt was bei mir an, ich fühle dieses Thema.
Ja, voll.
Genau,
voll.
Einfach mal anzufangen.
Ja. Absolut, ja, genau. Und dann vielleicht auch sich mal zu schauen, ob ich irgendwo Gleichgesinnte finde. Eben dieses Alien-Gefühl, was wir dann doch oft haben, ablegen zu können und festzustellen, ich bin gar nicht so ein Alien. Ja, genau.
Ja. Total. Ja, vielen Dank dir, Katrin. War ein ganz kurzweiliges, ich habe jetzt auch gerade mal auf die Uhr gestellt, wir reden schon eine ganze Weile. war sehr kurzweilig, sehr interessant. Genau, und ich bin mir ziemlich sicher, dass einige Hörerinnen, also dafür kenne ich unsere Kundinnen gut genug, jetzt sagen werden, ich erkenne mich da wieder.
Ich drücke die Daumen, dass das dazu führt, dass einige sich selbst erkennen. Ja. Das ist das Ziel meiner Arbeit und dafür danke ich euch sehr für die Einladung. Schön, dass ich da heute drüber sprechen durfte.
Ja, danke dir für das tolle Interview.
Dankeschön.
Ja, vielen Dank erstmal fürs Zuhören, fürs Dabeibleiben. Ich hoffe, du hast die ein oder andere Erkenntnis dir aus diesem Interview mitnehmen können. Vielleicht dich sogar wiedererkannt in dem einen oder anderen. Du findest, wie versprochen, alle Links in den Shownotes. Und ja, jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, wenn dir diese Podcast-Episode gefallen hat, dann gib uns doch eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer du den Podcast hörst. Denn das hilft uns und hilft anderen Mamas, uns gut zu finden und sich auch bei uns Inspiration und Unterstützung holen zu können. Und jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, morgen, Abend, wo auch immer du gerade bist, deine Kathi von Glücksheldin.